Ja, früher oder später, wenn dein Leben zu Ende geht, wirst du dich vor dem Richterstuhl Jesu einfinden. Und du stehst vor Jesus und wenn du ihn jetzt noch nicht kennst, wird es dann keinen Moment mehr zur Umkehr geben. Und Christus wird sagen müssen, du kannst keine Gemeinschaft mit mir haben, dich kenne ich nicht. Wenn du gläubig bist, wenn du Christus kennst, wenn du ihn als Erretter anerkannt hast in deinem Leben, auch dann wirst du vor dem Richterstuhl Christi erscheinen und auch dann wird er prüfen, wie du mit deinem Leben umgegangen bist, wie du mit dem umgegangen bist, was Christus dir anvertraut hat. Und so stehst du vor Jesus und der Film deines Lebens geht vor dir ab. Es fängt an mit der Bekehrung, wo ein neues Leben gestartet hat, die Sünde von zuvor vergeben war und Christus alles für dich bezahlt hat. Und dann geht es weiter zu der Zeit jetzt, in der du jetzt stehst. Und du siehst dich selbst in diesem Film, wie du nachts wach liegst, wie du dir Sorgen machst über deine Zukunft. Wie werde ich für meine Familie sorgen? Wie werde ich mit meinem Geld umgehen müssen, wenn die Inflation so weitergeht? Was kann ich erwarten, wenn die Politik weiter so ein Zeug um mich herum baut? Und Jesus wird in der Ewigkeit sagen, guck dir an, was du getan hast. Du bist hier nun in der Ewigkeit und all die Dinge, um die du dir damals Sorgen gemacht hast, sind vorbei. Die sind verpufft. Und stattdessen hast du mich aus den Augen verloren. Und der Film geht weiter. Und du siehst dich selbst im Kampf mit Sünde. All die Dinge, mit denen du im Geheimen gekämpft hast, sind plötzlich offenbar. Und du kämpfst, du krampfst und du verlierst immer wieder und immer wieder. Und Jesus sagt, sieh dir das mal an. Du stehst jetzt in Ewigkeit vor mir. Und du hast versucht, aus eigener Kraft zu kämpfen. Du hast mich aus den Augen verloren. Und so geht der Film weiter. Und du siehst dich wieder im Leben jetzt, eingewickelt in der Hektik des Lebens. Du machst dir einen Stress um dein Essen, Stress um deine Gesundheit, Stress um die Gesundheit deiner Kinder, Stress um die Sauberkeit deiner Wohnung, um dein Auto, um deine Arbeit. Ständig im Stress, ständig in Sorgen. Und Jesus sagt dir, du bist hier nun in Ewigkeit bei mir. Und all diese Dinge, um die du dich tagtäglich gekümmert hast, sind verpufft. Und stattdessen hast du mich aus den Augen verloren. Du warst zu sehr mit dem Zeitgeschehen beschäftigt. Du warst zu sehr mit Nöten und Ängsten beschäftigt. Du warst zu sehr mit dir selbst beschäftigt. Und du hast es nicht geschafft, deinen Auftrag auszuführen. Du hast mich aus den Augen verloren. Wie tragisch und wie traurig wird es sein, wenn du vor Jesus stehen musst und feststellen musst, ich habe dich aus den Augen verloren. Ich habe mich nicht auf das konzentriert, was du von mir möchtest. Ich habe mich stattdessen einsaugen lassen in die Belange, in die Sorgen, in die Nöte und die Prozesse der Welt. Und stattdessen hat Gott dich auserwählt, wenn du gläubig bist, wenn du Christ bist, um sein Botschafter zu sein, um die Tugenden dessen zu verkündigen, der dich erlöst hat. Du bist hier in dieser Welt nicht mehr für dich selbst, sondern um ihn zu verkündigen, für ihn zu leben und ein Zeugnis für ihn in Wort und Tat in jeder Situation zu sein. Und das genau, liebe Freunde, das ist es, worauf Johannes in dem Brief, den wir uns heute anschauen, zu sprechen kommt. Dass du die Hauptpriorität deines Lebens erkennst und diese Hauptpriorität deines Lebens nicht aus dem Blick verlierst. Und diese Hauptpriorität ist nur eine Person und diese Person ist Jesus Christus. Und so ist die Aufforderung an dich heute, behalte Jesus an erster Stelle. Und wenn wir uns heute an den zweiten Johannesbrief zuwenden, ihr dürft den Brief gerne schon mal aufschlagen, 2. Johannes, zwischen 1. und 3. Johannes, ganz am Ende in eurer Bibel, da kommt nicht mehr viel danach bis zur Offenbarung. Wir haben hier einen Brief von Johannes, den er schreibt im 1. Jahrhundert. Das heißt, wir bewegen uns in einer Zeit, in der immer noch Rom an der Macht ist. Und Rom war von der Regierung her so, dass sie nicht aktiv ständig Christen verfolgt haben. Das kam immer darauf an, wie die Statthalter gerade gelaunt waren, wie die Cäsaren gerade gelaunt waren. Aber die politische Atmosphäre war ständig unsicher und war ständig gespannt. Denn es konnte Verfolgung kommen. Und sobald die Römer auch nur den Eindruck hatten, ein Christ ist in irgendeiner Form gegen die römische Macht orientiert, dann wurde es gefährlich. Nun, und zu allem Überfluss, zu dieser politischen Spannung, bewegt sich in dieser Gemeinde, die damals existierte, die Gefahr von Irrlehrern. Und wir haben, als wir den ersten Johannesbrief behandelt haben, häufig davon gesprochen, dass es Irrlehrer unterwegs waren, die genau die Lehre von Christus angegriffen hatten und die später dann bekannt wurden als die sogenannten Gnostiker. Das heißt, wir sind in einer Zeit, in der Johannes hier schreibt, in der Gemeinden unsicher sind, in der sie Angst haben und in denen sie sich auch bedroht fühlen. Und was schreibt Johannes nun einer solchen Gemeinde? Wir haben beim letzten Mal, das ist schon ein paar Monate her, das gebe ich zu, im zweiten Johannesbrief, als wir den angefangen haben, gesehen, dass Johannes die Gemeinde als Frau anspricht mit ihren Kindern. Ich habe das damals erklärt. Ich denke, so wie er das ausdrückt und so wie er mit der Frau umgeht, bin ich der Meinung, er spricht eine Gemeinde an. Und in diesem Brief, in diesem zweiten Johannesbrief, spricht er viel von Wahrheit und erklärt dieser Gemeinde, ihr seid vereinigt in Wahrheit. Ihr seid in der Wahrheit von Jesus Christus vereinigt und diese Wahrheit, die ihr hochhaltet, die euch vereinigt, die führt zu einer Liebe, die unübertrefflich ist. Und diese Wahrheit ist es also, die Beziehungen in der Gemeinde ermöglicht und die Gemeinschaft fördert und schafft überhaupt erst. Also es ist dieser gemeinsame Nenner, der die Gemeinde zusammenbringt und der die Gemeinde erhält durch alles hindurch. Und genau dort knüpft Johannes jetzt an. Wir wollen heute ab Vers 7 im zweiten Johannesbrief weiterschauen. Genau dort knüpft er jetzt an und erklärt, warum die Wahrheit von Christus als gemeinsamer Nenner innerhalb der Gemeinde so wichtig ist. Und der erste Grund, warum die Wahrheit von Christus so wichtig ist, ist, damit du Verführung erkennst. Damit du Verführung erkennst. Und so schreibt Johannes in 2. Johannes in Vers 7, denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen. Also ihr seht, Johannes sieht das als die wahre Bedrohung in der Gemeinde. Er spricht nicht von der römischen Regierung. Er spricht nicht von möglicher Verfolgung oder möglicher Unterdrückung, die auf sie zukommt, sondern das einzige Problem, das er nennt, die einzige Bedrohung für die Gemeinde ist Verführung. Und das gilt heute noch ganz genauso. Bedrohung für uns als Christen, für uns als Gemeinde sind nicht die möglichen Regeln, die die Regierung uns auferlegt. Es sind nicht der mögliche Verlust von Religionsfreiheit und es ist auch nicht der Ausgang der Wahl am nächsten Sonntag. Das ist nicht die Bedrohung, sondern die Bedrohung für uns Christen ist Verführung. Verführung weg von unserer grundsätzlichen Lehre. Und wenn wir uns fragen, was ist mit Verführung überhaupt gemeint, dann müssen wir uns die Definition angucken, die bedeutet, jemanden dazu zu bringen, sich zu irren. Jemanden dazu zu bringen, sich zu irren. Also ein aktives hinter das Licht führen und jemanden zu einer Sicht führen, die komplett entgegen der Wahrheit ist, zu glauben. Und das ist die Grundeigenschaft, die wir schon bei Satan sehen. Wie er in 1. Mose 3 im Garten Eden die Eva überführt hat. Und Eva sagt nachher zu Gott selbst, als Gott sie konfrontiert und fragt, was ist denn passiert? In 1. Mose 3, Vers 13 sagt Eva selbst, die Schlange hat mich getäuscht. Und da aß ich. So ist Satan ein Lügner, ein Verführer von Natur aus. Und so sind auch diese Verführer, vor denen Johannes hier warnt. Sie sind darauf aus, vom Glauben irre zu führen, vom Glauben wegzuführen. Jetzt fragst du dich aber, woran erkenne ich denn diese Verführer? Wie mache ich denn einen solchen Verführer aus? Johannes gibt uns die Antwort in Vers 7. An ihrem Bekenntnis. Also wenn ihr nochmal Vers 7 anschaut, denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Und wenn mir das Wort bekennen steht, dann ist damit nicht nur ein Lippenbekenntnis der Verführer gemeint. Es geht nicht darum, was sie nur sagen, sondern bekennen im ursprünglichen Begriff bedeutet, das Gleiche zu sagen. Das heißt, das, was sie mit dem Mund sagen, spiegelt wieder, was sie vom Herzen glauben. Das ist ein Bekenntnis. Und dieses Bekenntnis der Verführer sagt, Jesus Christus ist nicht im Fleisch gekommen. Nun, was bedeutet denn diese Aussage, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist? Warum legt Johannes darauf so einen Wert, dass das diese Grundeigenschaft ist, die die Verführer verleugnen? Nun, die Antwort ist, dass erstens mit diesem Bekenntnis bekennst du, dass Jesus Mensch wurde. Er wurde Mensch. Das heißt, du erkennst damit, dass Gott nicht für Sünder sterben kann und dass Jesus Mensch werden musste, um für dich am Kreuz zu sterben. Du erkennst damit aber auch, dass Jesus Mensch wurde, so wie du. Genau das gleiche Fleisch, genau die gleichen Schwächen, genau den gleichen Hunger, genau die gleiche Müdigkeit ist Jesus durchgegangen. Genau dieselben Versuchungen. Und drittens erkennst du mit diesem Bekenntnis auch, dass Jesus Christus Gott ist. Denn wie Johannes das hier schreibt, sagt er, Jesus ist im Fleisch gekommen. Und das kann nur jemand, der ewig ist. Und das ist auch die Sache, die Johannes in seinem Evangelium, in Johannes 1, genauso erklärt. Wenn ihr Johannes 1 aufschlagen möchtet, dürft ihr das kurz mal machen. Johannes 1, Vers 1. Wie fängt Johannes dort an? Mit den ganz bekannten Worten, wo er den Blick in die Ewigkeit wirft und sagt, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also er war ewig, er ist Gott. Und dann erklärt er in Johannes 1, macht er dann diese Erklärung, und in Vers 14 kommt dann diese Beschreibung, wo er uns sagt, und dieses Wort, also dieses Wort, das ewig ist, das keinen Anfang hat, das Gott selbst ist, in Vers 14, dieses Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also ihr seht, dieses Bekenntnis, das Johannes hier beschreibt, ist nicht nur eine Lappalie. Das ist nicht einfach nur ein grundkleines Detail von der Lehre von Christus. Was Johannes hier beschreibt, ist das ganze Evangelium. Wenn du das nicht glaubst, hast du das Evangelium nicht begriffen. Dann hast du nicht verstanden, dass die Erlösung notwendig ist und du hast auch nicht verstanden, wie die Erlösung an und für sich funktionieren soll. Das heißt, wer dieses Bekenntnis festhält, bekennt eines, dass Jesus Christus zentral ist für das Glaubensleben. Er ist grundlegend wichtig. Ohne ihn geht es nicht. Paulus schreibt den Kolossern in Kolosser 1, Vers 22, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch zu heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Das heißt, die Fleischwerdung Christus ist zentral für dein Verständnis von der Erlösung, von deiner Errettung. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu 2. Johannes, Vers 7, dort schließt er diesen Vers ab mit den Worten, dies ist der Verführer und der Antichrist. Also so fundamental, wie dieses Bekenntnis für dich als Christ ist, so eindeutig ist es als Zeichen, dass jemand ein Verführer und Antichrist ist. Du entlarvst einen Verführer, einen Antichrist an seinem Bekenntnis gegen Christus. Nun, und diese Verführer, diese Antichristen, und mit Antichristen ist einfach das Prinzipielle, gegen Christus zu sein, gemeint, sie sind stolz, weil sie die Notwendigkeit der Erlösung nicht erkennen. Sie sind auf das Fleisch, auf das Irdische besinnt, weil sie Gottes Plan in Ewigkeit gar nicht begreifen. Und Antichristen werden jede Gelegenheit nutzen, um den Christus, den wir kennen, den wir so schätzen und festhalten, zu minimieren. Sie werden mit allem, was sie tun, weglenken von Christus hin zum Fleisch, weg vom Ewigen zum Irdischen. Und so werden sie dir versprechen, dass du einfach nur glauben musst und deine Geldbörse füllt sich mit Geld. Sie werden dir versprechen, du kannst ein gesundes Leben führen, auf alle Kosten mit Christus. Sie werden dir von Visionen und Eingebungen erzählen, die gar nichts mit Christus zu tun haben. Sie werden vielleicht auch von Christus selbst reden und sagen, er ist ja gut und recht, aber er ist noch nicht genug, dir fehlt noch etwas. Oder sie sprechen nur von menschlichen Idealen, von Zahlen und so weiter und so fort. Das sind Verführer. Und sie mögen von Christus sprechen. Sie mögen sogar von Vertrauen an Christus sprechen. Sie mögen vielleicht sogar von Glauben an Christus sprechen. Aber es geht ihnen nicht prinzipiell um Jesus. Es geht ihnen nicht um die Rettung von Menschen. Und es geht ihnen vor allen Dingen nicht um die Ehre von Gott. Es geht ihnen nur um sich selbst und um dich und um das Fleisch und um das Irdische, um das du dich sowieso schon drehst auf dieser Welt. Nun, und diese Art von Verführer findest du überall. Du findest sie in der Schule und bei der Arbeit. Diese Christen, die vermeintlichen Christen, die sagen, sie glauben, aber nicht danach glauben, danach leben. Du findest sie aber auch in Gemeinden, die sich einschleichen, die aussehen wie echte Christen, die Ja sagen zu allem, was wir glauben, aber nicht das Leben dann dementsprechend führen. Du findest sie sogar auf Kanzeln, die wortgewandt sind, die aktuell und modern sind und leicht zu verstehen, aber die Christus nicht als Ganzes verkündigen. Und du findest sie im Internet überall, denn sie nutzen jegliches Medium, um ihre Lehre an den Mann zu bringen. So sind Verführer und manchmal sind sie von ganz Weitem zu erkennen und manchmal muss man schon genauer hinschauen und erst dann erkennt man, wie sie von Christus denken. Und deshalb ist es für dich heute so wichtig, dass du eine ganz klare Definition und Überzeugung von Jesus Christus hast. Du musst das Evangelium grundsätzlich verstehen. Und du musst wissen, dass was von dieser Wahrheit an Christus unverhandelbar ist. Denn wer falsch Geld erkennen möchte, muss was kennen? Richtiges Geld. Und zwar bis ins letzte Detail. Und so musst auch du das Evangelium grundsätzlich kennen. Vom Prinzip her und bis ins letzte Detail. Dass Jesus Christus Fleisch wurde. Dass er sündlos auf der Erde wandelte. Dass er am Kreuz starb und nach 3 Tagen auferstande. Und dass es nur in ihm Erlösung gibt. Das sind die grundsätzlichen Wahrheiten, an denen du festhalten musst und die du dir einüben musst, regelmäßig und regelmäßig immer wieder, dich daran erinnern musst. Denn nur so kannst du Verführung entlarven. Und so hältst du Jesus Christus an erster Stelle in deinem Leben. Nun, so wie die Wahrheit über Christus Verführung entlarvt, so gibt Johannes dir aber noch einen weiteren Grund, warum es wichtig ist, Jesus an erster Stelle zu behalten. Und der zweite Grund ist, damit du vollen Lohn empfängst. Schaut mit mir in 2. Johannes, Vers 8. Was schreibt Johannes dort jetzt? In Vers 8. Seht auf euch selbst. Und es ist mal interessant. Johannes sagt nicht, seid wie Wachhunde auf der Hut, um alles auseinanderzunehmen, was auf euch zukommt. Er sagt nicht, seid ständig auf der Hut, um auch ja zu sehen, welche Bewegungen sich am Horizont noch entwickeln und was da in unsere Richtung kommt. Sondern was Johannes sagt, ist, seht auf euch selbst. Ihr seid in Gefahr. Und Jesus wird dich vor dem Richterstuhl Christi nicht fragen, ob du jede Bewegung und jede Verführung bis ins Letzte geprüft hast. Er wird dich auch nicht fragen, ob du auch alles gekannt hast und vor allem gewarnt hast und regelmäßig Aufklärungsarbeit betrieben hast. Darum geht es nicht. Aber was er dich fragen wird, ist, ob du treu warst mit dem, was er dir anvertraut hat. Du hast diese eine Aufgabe. In aller Verwirrung, in aller Unsicherheit, in all den Turbulenzen dieser Zeit, Jesus Christus an erster Stelle zu behalten. Seht auf euch selbst. Pass auf dich selbst auf. Das ist wie wenn du aus Neugier einen Polizeieinsatz auf der Straße siehst, während du fährst und dabei selber einen Unfall baust, weil du dich ablenken lassen hast. Übermäßige Beschäftigung mit der Verführung wird dir nicht helfen. Es wird dir nur schaden. Und deshalb sagt Johannes, inmitten von alledem, was für ein Stuss um dich herum gepredigt wird, pass auf dich auf. Pass auf dich auf, was du dir anschaust auf YouTube und sonst im Internet. Welchen Predigern folgst du? Welche Blogs liest du? Predigen sie wirklich Christus? Und wenn sie von Christus reden, predigen sie wirklich von dem Christus, den du aus der Bibel kennst? Denn all das, dem du dir auslieferst, hat einen Einfluss auf dich. Und Johannes warnt hier und sagt, ich warne euch, in Vers 8, wenn ihr wieder schaut, 2. Johannes Vers 8, er schreibt, ich warne euch, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Also diese Sache ist todernst. Du könntest tatsächlich deinen Lohn vor Christus verlieren, sagt er hier. Jetzt fragst du dich, wovon spricht er hier? Spricht er von Errettung? Nein, er spricht nicht von Errettung. Du wirst errettet werden. Das ist nicht die Frage. Wenn Christus bezahlt hat, hat er bezahlt. Das kannst du nicht verlieren. Aber er spricht von deinem Lohn. Die Frage ist, was hast du mit dem gemacht, was er dir gegeben hat? Hast du darauf aufgebaut? Hast du daran festgehalten? Oder hast du es als Nebensächlichkeit betrachtet und dein Haus auf Sand gebaut? Das ist die Frage. Schlagt mal mit mir 1. Korinther 3 auf. Dort gibt uns Paulus eine Veranschaulichung von dem, was passiert vor dem Thron Gottes, wenn du deinen Lohn verlierst. 1. Korinther 3. Und wir müssen verstehen, die Korinther hatten ein gewaltiges Problem. Die haben sich auf alles andere konzentriert als auf Christus. Die sprachen von Apollos und Paulus und von wem auch immer, aber Christus war schon uninteressant in deren Augen. Und Paulus muss ihnen sagen, ich habe euch eins gebracht, eins habe ich euch gebracht, nur dieses eine. Ich habe den Grund gelegt, welcher ist Christus. Und dann fährt er fort in Kapitel 3, in 1. Korinther 3, Abvers 10. Und er mahnt jetzt die Korinther und sagt, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Und dann in Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold und Silber und kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Und wenn jemand das Werk bleiben wird, dass er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden erleiden, er selbst aber wird gerettet, doch so wie durchs Feuer. Also hier sehen wir das. Paulus sagt nicht, du verlierst deine Errettung, sondern er sagt, du wirst zwar errettet, aber du willst nicht vor Christi Thron so stehen. Du wirst wie durchs Feuer gehen müssen, mit all dem Mist, das du gebaut hast. Davon spricht Paulus hier. Du bekommst einen Lohn dafür, wie du mit dem Gut, das du empfangen hast in der Bekehrung, umgegangen hast. Und jetzt frag dich einmal selbst, was treibt dich in deinem Alltag an? Bist du getrieben vom Evangelium? Bist du bei der Arbeit, die du nachgehst, die säkulär ist, wirklich von dem Evangelium getrieben? Dass du suchst, dem Herrn ein gutes Zeugnis zu sein, ihn zu ehren, Gelegenheiten zu nutzen, oder bist du nur um dich selbst und deine Karriere besorgt? Oder wie bist du im Umgang mit deinen Kindern? Getrieben vom Evangelium? Mit einem Streben, sie noch mehr zu Christus zu führen, ihnen das Wort Gottes zu bringen? Oder geht es dir nur um deine Ruhe und um deine Prestige und um deinen Ruf? Wie geht es dir, wenn du die Welt um dich herum anschaust? Bist du vom Evangelium getrieben, mit einem Herz, das trauert für die verlorenen Seelen? Oder regst du dich nur auf über all die Ungerechtigkeiten, die um dich herum passieren? Betrachtest du Entwicklungen in der Politik und Zeitgeschehen als Gottes souveränen Willen, getrieben vom Evangelium zu sagen, er hat alles in der Hand und ich werde die Ewigkeit bei ihm verbringen? Oder blickst du nur mit Angst und Sorge der Zukunft entgegen? Was treibt dich an? Denn wir merken, es ist so schnell, sind wir von Christus abgelenkt. So schnell wird anderes wichtiger als Christus. Und so schnell verliert Christus die Stellung, die Gott eigentlich für ihn vorgesehen hat in unserem Leben. Und deshalb sagt Johannes dir hier heute Morgen, sieh auf dich selbst. Pass auf dich auf. Lass dich nicht irreführen. Lass dich nicht abbringen von diesem einen Ziel, das ich dir gegeben habe, das immer gleich bleiben wird bis zum Ende deines Lebens. In Kolosser 2, Vers 8 schreibt Paulus, seht zu, gleiche Worte, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Und was Paulus dort sagt und was Johannes jetzt nochmal betont, ist eines: Christus ist alles. In Christus ist die Fülle und er verdient es, die Hauptpriorität in deinem Leben zu sein. Und zwar in jedem Abschnitt deines Lebens. Und wenn du anfängst, das aus dem Blick zu verlieren, dann verspielst du dir deinen Lohn. Du wirst dann Dinge aus falscher Motivation tun. Du wirst Dinge mit irdischer Perspektive und nicht ewiger Perspektive tun. Und dann musst du heute umkehren. Du brauchst Christus. Du brauchst ihn als Ziel. Und Johannes schreibt nun weiter in 2. Johannes ab Vers 9. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Und wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Und ich liebe die Worte, die Johannes hier benutzt, wenn er von Weitergehen spricht. Kann man auch mit Vorauseilen benennen. Was Johannes hier macht, der stellt so den Vergleich an zwischen einem Verführer und einem Christen. Ein Christ ist, er bleibt, er ist konservativ in dem Sinne, er ist traditionell, bleibt beständig immer beim Gleichen. Und dann hast du den Verführer, der sich auszeichnet durch Weitergehen, also Fortschritt, Entwicklung, Optimierung, kann man ja immer alles noch besser machen. Und das können wir ja irgendwo ansatzweise verstehen. Wenn ich dir heute die Wahl geben würde zwischen einem iPhone der ersten Generation und dem iPhone 12, welches würdest du wählen?
Ihr dürft ehrlich sein. iPhone 12, oder? Jemand schüttelt den Kopf, aber ich glaube, die meisten würden mir zustimmen. Lieber das Neue als das Alte. Oder, um einen anderen Vergleich zu stellen, ich biete euch Nicks alten Ford Fiesta, der schon 30 Jahre alt ist. Im Gegensatz zu einem nickel-nagel-neuen Mercedes E-Klasse. Welchen würdet ihr wählen? Wird wieder ein paar Konservative geben, aber wahrscheinlich eher den Mercedes, richtig? Okay. All das, um zu sagen, wir leben in einer Welt des Fortschritts. Und das ist auch normal und das ist auch gut und das ist auch okay. Das ist gar kein Problem. Doch eins müssen wir verstehen. In der christlichen Lehre, die wir vertreten, gibt es keinen Fortschritt. Da gibt es keine Entwicklung. Da gibt es keine Veränderung. Wer über Christus hinausgeht, wer zu Christus was hinzufügt oder ihn irgendwie reduziert, der ist, was Johannes hier sagt, kein Christ. Und ein Kommentator sagt es noch in diesen besonderen Worten, er sagt, diese sind so weit fortgeschritten, dass sie Gott hinter sich gelassen haben. Und deshalb sagt Johannes hier, pass auf, wenn Christen von Fortschritt und von Erneuerung in ihrer Lehre reden. Das geht eigentlich gar nicht. Wir haben das Lied am Anfang gesungen, altes Wort. Es ist uralt, 2000 Jahre alt und älter, sind einige Teile davon. Und es bleibt immer gleich. Und wir halten immer noch am gleichen fest. Und deshalb müssen wir umso mehr Acht haben und umso vorsichtiger sein, wenn Theologen, Pastoren, Prediger, Christen von neuer Lehre sprechen. Es gibt immer wieder welche, die was Neues entdecken, was jemand noch nie gesehen hat in der Bibel. Oder Theologen, die von Erneuerung sprechen. Die sagen, wir müssen das Verständnis des Glaubens revolutionieren, wir müssen das verändern, liberal oder konservativ, das spielt doch keine Rolle, wir müssen einfach einen neuen Weg finden. Und sie machen das auf Kosten der Lehre, um der es geht. Oder Gemeinden, die sogar schon auftreten mit Mottos wie Kirche neu erleben. Oder Pastoren, die öffentlich sagen, nur weil etwas in der Bibel steht, glaube ich es doch nicht einfach. Da steht so viel absurdes Zeug drin, das kann man nicht einfach vertreten. Diese Menschen mögen zwar cool sein, sie sind zeitgemäß, sie sind modern, aber sie haben mit dem Glauben nichts zu tun. Sie haben nichts mehr mit Christus zu tun, auch wenn sie sagen, sie haben etwas mit Christus zu tun. Und sie bauen auf das Fundament der säkularen Welt und nicht auf Christus. Und diese Menschen brauchen das Evangelium. Sie haben es noch nicht verstanden, sie brauchen es. Und Johannes sagt hier, sie haben weder den Vater noch den Sohn. Sie sind faktisch Atheisten. Den Gott, den sie produzieren, den gibt es nicht. Und ich frage zurück, was ist deine Verantwortung, um den vollen Lohn zu empfangen? Deine Verantwortung ist, in der Lehre zu bleiben. Nicht nachlassen in deinem Verständnis von Christus. Und nicht zu versuchen, Christus neu zu interpretieren, neu zu verstehen, umzudeuten. Auch nicht zu versuchen, sein Wort neu zu verstehen oder neu zu interpretieren. Und auch nicht, vor allen Dingen, nicht versuchen, sich der Zeit anzupassen. Bleibe in der Lehre. Zu Timotheus sagt Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Denn dieses Wort, diese Lehre von Christus ist ein für alle Mal überliefert und da gibt es nichts Neues. Und es ist keine Tugend, darüber hinauszugehen. An die Gemeinde in Philadelphia wird das Sendschreiben in Offenbarung geschickt, in Offenbarung 3. Da schreibt der Johannes nieder für sie, von Gott selbst eingegeben, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Auch wenn es heute uncool ist oder unattraktiv, dann gilt in der Bibel das ganz Einfache. Treue ist es, was zählt. Und wenn dir Gottes Wort langweilig wird, dann bewegst du dich jetzt schon auf gefährlichem Boden. Wenn dir Gottes Wort zu rabiat oder zu extrem oder sogar zurückgeblieben erscheint, dann bewegst du dich auf gefährlichem Boden. Deshalb kämpfe dafür, dieses reiche Gut, das du hast, das ein für alle Mal überliefert wurde, zu bewahren. Denn du hast Christus, er ist die Fülle, du brauchst nicht noch mehr. Und deshalb erkenne ihn noch mehr, suche ihn noch mehr. Es ist wie ein Sandkasten, in dem du gräbst und jeden einzelnen Sandkorn untersuchst. Aber es tunlichst vermeidest, irgendwelchen Dreck von außen reinzutragen. Oder den Sand irgendwie herum, um den Kasten herum suchst. Einfach nur bei dem bleiben. Einfach nur bei dem, was du hast. Bei dem Evangelium, bei Christus. Das ist es, was Christus von ihr erwartet. Behalte ihn an erster Stelle und du wirst den vollen Lohn empfangen. Behalte ihn an erster Stelle und du wirst den vollen Lohn empfangen. Und Johannes gibt dir nur noch einen dritten Grund, warum es wichtig ist, Jesus Christus an erster Stelle zu halten. Und das ist, damit du weißt, wem du angehörst. Nun in Vers 10, in 2. Johannes Vers 10, dort schreibt er, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus und grüßt ihn nicht. Nehmt ihn nicht ins Haus und grüßt ihn nicht. Das ist ziemlich hart, ne? Was ist hier gemeint? Was sagt Johannes diesen Menschen? Heißt es, dass du heute nur Gläubigen Gastfreundschaft geben sollst? Heißt das, du sollst nur Gläubige grüßen? Und wir müssen verstehen, dass in der Zeit, in der Johannes diesen Brief schrieb, Gastfreundschaft eine ganz andere Bedeutung hatte. Denn wenn jemand in ein neues Gebiet eingereist ist, hatte er quasi gar keine Rechte und gar kein Ansehen, weil er ein Fremder war. Und erst von dem Moment an, wo jemand gesagt hat, ich nehme dich in mein Haus, du darfst bei mir wohnen, erst von dem Moment an transferierte sein Status von Fremd zu Gast und er hatte plötzlich Rechte. Und er hatte plötzlich jemanden, der für ihn einsteht, vor dem Gericht und vor dem Gesetz und in der Gesellschaft. Und das war besonders wichtig in der Zeit, in der Johannes diesen Brief schrieb, weil ihr Lehrer sind von Ort zu Ort gereist. Sie waren angewiesen darauf, in Häusern aufgenommen zu werden und dann in diesen Gemeinden predigen zu können. Und Johannes sagt dann diesen Menschen nun in dieser Gemeinde, passt einfach auf, wen ihr da in euer Haus lasst. Denn wenn sie diese Lehre nicht bringen, dann sollt ihr sie nicht unterstützen in der Form, dass ihr für sie einsteht und ihnen eine Stellung gibt, die sie nicht verdienen. Und wenn Johannes hier schreibt, du sollst sie nicht mal grüßen, was gemeint ist, der Gruß, der ausgerichtet wird, müsste man übersetzen mit sich freuen. Das heißt, man hat ausgedrückt mit diesem Segengruß, wir freuen uns aneinander, wir schätzen einander und vor allen Dingen, du bist einer von uns. Und da sagt Johannes, mach das bloß nicht, der gehört nicht zu euch. Du tust diesen Verführern damit keinen Gefallen, du sagst ihnen, sie gehören dazu, dabei haben sie gar nichts zu suchen in deinem Haus. Sie sind nicht Teil christlicher Gemeinschaft, weil sie das Evangelium nicht verstanden haben. Sie brauchen es noch. Und wenn du sagst, wenn du ihnen diese Stellung gibst, dann sagst du ihnen, sie seien okay und sie sind gläubig. Aber das darfst du ihnen nicht anerkennen. Das schreibt Johannes. Und deshalb sagt er in Vers 11 dann, in 2. Johannes Vers 11, denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Und dieses Wort nimmt teil kann man auch mit Partnerschaft übersetzen. Du bist Partner in Crime, wenn du das machst und ihn aufnimmst. Und das erinnert uns an die Worte, die auch Paulus geredet hat in 2. Korinther 6, Vers 14. Geht nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Also was deutlich wird hier in diesem Brief, was Johannes sagt, ist, die Wahrheit von Christus wird dir zeigen, wem du angehörst. Wer Teil ist von der Gemeinschaft, in der du etabliert bist. Und die Wahrheit von Christus wird dann auch notwendigerweise deine Beziehung zu Ungläubigen beeinflussen. Behandle sie nicht wie beste Freunde, denn ihnen fehlt Christus. Und gib ihnen nicht den Eindruck, zwischen euch sei alles okay, weil ihnen Christus fehlt. Hilf ihnen zu sehen mit deinem Leben, dass bei dir im Leben Christus regiert. Und dass du möchtest, dass der andere das genauso erfährt. Und deshalb lass in deiner Beziehung zu Ungläubigen deutlich werden, ich behalte Jesus Christus an erster Stelle. Lache nicht über jeden Witz, geh nicht zu jedem Anlass und verbringe nicht hauptsächlich Zeit mit ihnen, denn sie vermitteln ein anderes Weltbild, andere Werte, andere Gepflogenheiten. Und du bist Christ. Und von dem Moment an, wo du Christ bist, verändert sich auch deine Beziehung zu Ungläubigen. Und wir sehen stattdessen nun, wie Johannes aber beschreibt, wie die Beziehung zu Gläubigen ist in Vers 12 bis 13, wo er sagt, obwohl ich euch vieles zu schreiben habe, wollte ich es nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude vollkommen sei. Es grüßen dich die Kinder deiner Auserwählten, Schwester. Nun, Johannes nutzt diesen Brief, um seine Anliegen, um grundlegende Wahrheiten loszuwerden. Aber er sagt, ich will mit ihnen reden. Ich will mit euch reden. Papier und Tinte sind mir nicht genug. Die Freude, die ich am Evangelium habe, die will ich mit euch in Person teilen. Und wenn Johannes hier von mündlich reden schreibt, dann steht hier wörtlich im Griechischen von Mund zu Mund. Wir würden sagen, von Angesicht zu Angesicht, eine direkte Kommunikation von Person zu Person, wo man sich in die Augen schaut, miteinander redet, miteinander austauscht. Und das ist auch etwas, was Paulus reflektiert im Brief an die Galater, in Galater 4, Vers 20. Und ihr müsst verstehen, als er den Brief der Galater schreibt, ist er sehr schwer besorgt um den geistlichen Zustand der Galater. Und in Galater 4, Vers 20 schreibt er dann, ich wünschte aber, jetzt bei euch anwesend zu sein, damit ich meine Stimme wandeln könnte. Denn ich bin wegen euch im Zweifel. Das heißt, auch Paulus hat die Limitierung von schriftlichem Wort verstanden. Und das erkennt auch Johannes hier. Sie nutzen das Schreiben, um grundsätzliche Wahrheiten zu vermitteln, aber sie merken, es fehlt eine Dimension, die sie nur dann haben, wenn sie wirklich vor Ort dabei sind. Und das spiegelt Johannes immer wieder, auch in 1. Johannes 1, Vers 3 bis 4. Müsst ihr jetzt nicht aufschlagen. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Also die Worte sind sehr ähnlich, damit unsere Freude vollkommen sei. Und im 2. Johannes 12 schreibt er das ähnlich, damit unsere Freude vollkommen ist. Also er macht deutlich, dass ungehinderte Gemeinschaft, in der die Freude zur Vollkommenheit kommt, darin geprägt ist, dass Jesus Christus der gemeinsame Nenner ist. Das bringt Freude. Und das ist auch das, was du brauchst. Solo-Christentum gibt es nicht, kann es nicht geben, funktioniert einfach nicht. Und nur gemeinsam gelingt der Widerstand gegen falsche Lehre. Und nur gemeinsam schaffen wir es auch, uns gegenseitig zu ermahnen, Jesus Christus immer wieder an erster Stelle zu halten. Und Johannes, wenn er den Brief abschließt mit Vers 13, es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester, dann kommt hier diese Verbundenheit raus. Johannes ist in einer anderen Gemeinde und schreibt von dieser Gemeinde aus zu der Gemeinde, an die der Brief geschrieben ist. Und er macht deutlich, dass diese zwei Gemeinden aufgrund der Wahrheit, auf der sie stehen, eins sind, dass sie ein Teil voneinander sind und dass du auch ein Teil von ihnen bist, wenn du die Wahrheit von Christus teilst. Wenn du Jesus Christus an erster Stelle in deinem Leben setzt, dann erkennst du damit auch, wie du mit denen umgehen musst, die diese Priorität nicht teilen. Und Johannes sagt nicht, dass du sie meiden musst. Johannes sagt nicht, dass du dir eine christliche Blase schaffen musst, in der du leben musst. Aber du wirst deinen Umgang mit ihnen dominieren lassen von der Wahrheit von Christus. Dominieren lassen von deiner Hauptpriorität, Jesus Christus. Und du wirst dich hingezogen fühlen und den Kontakt suchen zu den Menschen, die dir deine Priorität teilen, indem du die Beziehung, den Austausch, den Rat, das Gebet und auch die Gemeinschaft mit ihnen suchst. Nun, Verführung lauert an jeder Ecke. Und selbst Errettete, das haben wir jetzt gesehen, stehen in Gefahr, das so teuer erkaufte Gut, was Gott uns bereitet hat, gehen zu lassen. Deshalb behalte Jesus an erster Stelle. Alles muss ihm untergeordnet werden. Alles muss nach ihm eingeordnet werden. Und alles muss von ihm getrieben sein. Damit du mit Paulus am Ende deines Lebens sagen kannst, wo er zu Timotheus schreibt in 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet und vor allen Dingen, ich habe den Glauben bewahrt. Und das Ziel, das wir anstreben, was wir miteinander uns ermutigen müssen, ist, dass wir vor Jesus stehen und er uns nicht sagen muss, du hast uns aus den Augen verloren. Sondern, dass er dir sagen kann, du hast das Gut, das ich dir gegeben habe, weise genutzt. Du hast mein Wort erfüllt. Und nun recht so, du guter und treuer Knecht. Behalte Jesus Christus an erster Stelle. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du dein Wort gegeben hast. Wir danken dir dafür, für die Erinnerungen, die du uns gibst, für dein Wort, für die Person auch Jesu Christi, die wir haben dürfen, dass wir versöhnt sein dürfen mit dir, dass wir wissen dürfen, dass diese Errettung festgemacht ist in dir allein und dass wir danach streben dürfen, dir immer ähnlicher zu werden. Herr, und wir verstehen, dass wir in einer Welt leben, die sich nicht als Zentrum sieht. Wir verstehen, dass wir in Kontexten ständig unterwegs sind, wo wir damit kämpfen, dich in erster Priorität zu halten. Herr, und wir brauchen einander und wir brauchen dich, dass du uns ständig wieder ermahnst und ermutigst, dass wir danach streben, unseren Auftrag für dich zu erfüllen. Ich bitte dich für uns, für die Ecksteingemeinde, dass du uns immer mehr aufbaust auf dieser einen Wahrheit, die du etabliert hast. Dass du uns bewahrst davor, nicht davon abzuweichen. Und dass du Gnade schenkst, dass über alles hinweg, egal was kommt, du und dein Name verherrlicht wird. Darum bete ich dich an. Amen.